Wenn es etwas gibt, woran es in Deutschland absolut nicht mangelt in den Medien, dann sind es Talks. Geredet wird auf allen Kanälen zu jeder Tageszeit und zu jedem Thema. Wer will, kann sich rund um die Uhr mit Talks im Fernsehen und im Radio berieseln lassen. Das kann gelegentlich sehr, sehr interessant sein, manchmal aber auch ziemlich langweilig. Wie bekommt man das also hin, dass aus einem Talk mehr wird als ein Hintergrundrauschen, ein richtig spannendes, interessantes, inspirierendes Gespräch, dem man gerne zuhört? Das fragen wir heute jemanden, der in seinem Leben schon wahnsinnig viele Talks gemacht hat, meistens im Radio, und der auch eine Erklärung dafür hat, warum manchmal die Gespräche, von denen man so gar nicht erwartet, vielleicht die spannendsten sind. Stefan Parisius ist heute zu Gast, Radiotalker, früher bei Antenne Bayern, heute bei Bayern 2. Der Mann, der auch schon mal 2018 für den Deutschen Radiopreis für den besten Talk moderiert war. Und mit ihm haben wir versucht, ein ordentliches Gespräch zustande zu bringen. Ob das dann auch wirklich geklappt hat? Klammer auf, ich denke schon, Klammer zu. Das hören Sie jetzt gleich in dieser neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Den bekommen Sie wie immer auf allen guten Podcast-Plattformen und auf der Homepage der Stiftung hss.de. So, und jetzt genug geredet. Wir reden übers Reden mit Stefan Parisius. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Stefan Parisius, ich weiß nicht, wie viele Stunden Sie in Ihrem Leben schon talkend im Radio verbracht haben. Es waren wahrscheinlich unendlich viele, was irgendwann zwangsweise zu der Frage führt, was fasziniert Sie so daran, im Radio öffentlich mit anderen Menschen zu reden?
Na, es ist spannender, als im Radio Platten anzusagen.
Was fasziniert mich da? Naja, jede Begegnung, die da stattfindet, ist immer wieder spannend, ist immer wieder neu, wenn man sich darauf einlassen kann. Es ist etwas zu gewissen Teilen, je nach Format, Unplanbares, was passiert. Du musst wach sein, du lernst Menschen kennen. Was gibt's Schöneres?
Es gibt Leute, die haben gesagt, Thomas Gottschalk hätte sich bei Wetten, dass auf seine Gäste eigentlich nie vorbereitet. Die einen sagten, es war die pure Faulheit. Die anderen sagten, er wollte sich einfach mehr auf der Spontanität auch mal Raum geben. Wie machen Sie es? Sitzen Sie da, recherchieren bis ins letzte Teil alles über Ihren Gast und gehen dann in das Gespräch oder sagen Sie auch mal, oh, jetzt gucke ich mal, wie der oder diejenige so ist?
Ist immer eine Frage des Formats. Also wenn wir jetzt über 1:1 sprechen, versuche ich natürlich schon, möglichst viel über den Gast zu wissen und es dann möglichst zu vergessen. Die Frage der Vorbereitung geht sicher jeder anders an. Ich bin, glaube ich, ein vergleichsweise akribischer Leser. Also ich lese wirklich sehr viel, was da kommt über die Gäste, also gerne auch alles, was da ist. Und im Zweifel, wenn auch mit zusammengebissenen Zellen, auch mal zwei Bücher als nur eins. Wichtig ist nur, mir ist nur wichtig, dass du dadurch nicht dir so viele Wegweiser einbaust und dich so voll ballerst, dass du dann überhaupt nicht mehr in der Lage bist, das zu tun, was ich ein Gespräch führen nenne. Also die Frage, wie geht man in ein solches Gespräch rein, kann man vielleicht immer möglicherweise ganz gut skizzieren an der Frage des Manuskripts. Natürlich gibt es eine Art Manuskript. Und wenn ich mir anschaue, wie die Kollegen von 1:1, wie unterschiedlich die dort schon arbeiten, kann ich mich jedes Mal wieder totlachen. Also es gibt einen Kollegen, der schafft es tatsächlich, also ich und das Format kennen ja nicht alle zu erklären, wir haben eine Stunde mit einem Netto-Wortanteil von ungefähr 40 Minuten. Und ein Kollege schafft es tatsächlich, dafür jeweils einen Fragenkatalog von, ich lüge und übertreibe nicht, 15 Seiten herzustellen. Wenn ich das sehe, kann ich nur bitterlich weinen, weil ich könnte das nicht. Er kann's. Ja? Eine andere Kollegin arbeitet mit einem Manuskript in Form einer Mindmap, die ich schon beim Draufschauen nicht verstehe. Und danach eine Sendung zu machen, wäre mir vollkommen unmöglich. Also jeder muss es anders machen. Ich mache mir für jeden dieser Blöcke, die also ungefähr 8 Minuten sind, in aller Regel 5 Bullet Points. Und so komme ich durch. Also das ermöglicht mir einerseits eben nicht, gar nichts gegen den Kollegen mit den 20 Seiten, der macht es gut. Ja? Nur der schafft es eben gleichzeitig, während er spricht, das kann ich nicht. Ja? Ich komme mit meinen 5 Punkten oder Bullet Points, komme ich durch 8 Minuten wunderbar durch, es ist mir noch nie eine Frage ausgegangen. Wenn ich da aber alles reinschreiben würde, was ich weiß, dann wären es vielleicht auch 20 Seiten. Nur das würde mich in der Sendung verrückt machen und unflexibel machen, weil das ist, glaube ich, das, was am häufigsten ja, die Menschen auch möglicherweise nervt oder mich als Hörer nervt, wenn ich merke, da ist jetzt ein Moderator, der hat jetzt eine Agenda und die müssen wir jetzt bitte durchhalten und der hört gar nicht mehr zu, was der andere sagt. Der reagiert gar nicht darauf. Im Zweifel sagt er was ganz, ganz Tolles, was viel spannender wäre, als jetzt sagen, okay, und jetzt der nächste Punkt, dann haben Sie auch noch den Film gedreht. Nee, dann bleibe ich lieber bei dem einen Film.
Kann man Talken dann in dem Sinne lernen? Also ich nehme daraus mit, man kann versuchen, sich einigermaßen vorzubereiten. Das klappt beim einen besser, beim anderen weniger. Aber die große Kunst eines guten Gespräches, die ja wahrscheinlich auch eben sehr viel mit Zuhören zu tun hat, kann man das lernen in dem Sinne oder ist es einfach ein gottgegebenes Naturtalent, das man hat? Dass man sich hinsetzt und sagt, ich führe jetzt mit jemand eine Stunde lang gutes Gespräch.
Offensichtlich kann man es lernen, sonst könnte ich es nicht. Also ich glaube, man kann ganz viel lernen, kann vor allen Dingen, also wenn ich mir mich jetzt anschaue, man kann wahnsinnig viel Routine einfach auch entwickeln und zwar nicht schädliche Routine, die einen vom Denken abhält, sondern nützliche Routine, die einen in erster Linie auch angstfrei macht. Weil, und das merke ich, wenn Kollegen jetzt mit dem Programm anfangen, die natürlich, egal wie gut oder schlecht die sind, am Anfang völlig verkrampft sind, Angst haben, du hast 1000 Sachen, die du da gleichzeitig überlegen musst, von der Uhr über die Technik, über. Und da bin ich tatsächlich vollkommen entspannt. Also ich gehe da rein und ich weiß, mir kann nichts passieren. Also das mag jetzt nicht überheblich klingen, aber das ist natürlich, wie Sie gesagt haben, eine Frage auch der Dienstjahre und auch eine Frage der Erlebnisse, die man da schon hatte. Also mir ist alles passiert. Deswegen setzt mir hin, wen ihr wollt. Was vielleicht in die Abteilung Talent fällt, ist aber auch die Bereitschaft zu einer solchen Angstfreiheit. Also die Bereitschaft auch, sich auf ein solches Format einzulassen, das versuche ich im Vorgespräch immer unseren Studiogästen klarzumachen, dass ein Gespräch für mich und für uns in der Redaktion ganz wesentlich ja auch daraus besteht, mal Sachen falsch zu verstehen, mal Sachen nicht zu verstehen, mal nachzufragen, ja, auch mal eine Pause zuzulassen, natürlich in aller Regel spontan zu formulieren, was wiederum den Weg ins Zeitfilter schwierig macht. Und das muss man mögen. Und wie Sie sagen, es ist ja auch kein Gespräch, das ich am Abend an der Bar mit wem auch immer führe, sondern es ist ja von vornherein schon klar, dies ist ein Gespräch von zwei Menschen vor der Öffentlichkeit. Und da eine gewisse Bringfreude, sage ich mal, mitzubringen, ist sicher etwas, was dann für mich in die Abteilung Talent fallen würde. Und das wäre nützlich, wenn man es hätte.
Welche Rolle spielt Psychologie bei dieser ganzen Geschichte? Also ich kann mir vorstellen, man sitzt vielleicht auch mal jemandem gegenüber und sagt, nee, mit dem kann ich nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Das sind ja manchmal so die Irrungen und Wirrungen der Psychologie. Man sitzt jemandem gegenüber und merkt, ja, zu dem habe ich einen Draht. Und man sitzt jemandem gegenüber und sagt, es geht einfach nicht. Und ich stelle mir das grässlich vor, wenn man dann weiß, mit dem muss ich jetzt eine Stunde reden.
Ach, das können sogar die spannendsten Sendungen werden. Also ich muss doch nicht jeden, also ich muss mal rechnen, jetzt machen wir das 12 Jahre, glaube ich, 1:1. Sagen wir mal 50 Mal im Jahr, dann sind das schon mal 550. Ich mache jede, also über keine Ahnung, ein paar hundert Talks. Schmarrn, ich mache eine pro Woche. Also das heißt 50 pro Jahr, in 10 Jahren sind es also 500. Okay, anyway, wäre ja furchtbar, wenn man mit jedem danach noch ein Bier trinken wollen würde. Natürlich stößt man auf Leute, wo man sagt, also die würde ich im echten Leben, würde mich entweder überhaupt nicht interessieren oder ich bin jetzt nicht erster Vorsitzender im Fanclub. Aber nochmal, ich bin ja nicht abends in der Kneipe, wo ich dann weggehe und sage, oh, vielleicht ist die Dame links daneben doch interessanter, sondern ich habe hier eine Aufgabe und einen Job zu machen. Und zu dem gehört es auch, wenn ich jetzt nicht dessen größter Freund bin, natürlich den vorzustellen und zu befragen. Und wir machen ja keine Kuschelwohlfühl-Interviews. Natürlich bauen wir drauf, dass die Gäste uns vertrauen und gehen sorgsam mit ihnen um und so weiter und so fort. Nur muss ich schon auch in der Lage sein, mich mit jemandem eine Stunde zu unterhalten, wenn es mich jetzt eigentlich nicht so unbedingt interessiert. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, können solche Gespräche, in denen dann so ein bisschen Reibung auch spürbar ist, können tatsächlich die spannendsten sein. Statt dass der eine dem anderen sagt, oh, ich finde dich so toll, ach, ich finde dich auch toll, was findest du denn besonders toll? Geht auch, machen wir nicht. Wobei natürlich, eine Grundbasis muss da sein. Also ich muss sagen, okay, das ist zunächst mal ein interessanter Gast. Wenn ich sage, der interessiert mich nicht, dann bin ich da falsch.
Wie würden Sie die Rolle von Moderatoren bei solchen Talks einschätzen? Also muss er der immer Freundliche sein, der einfach freundlich seine Fragen formuliert? Darf er sich selber positionieren? Oder ist dann möglicherweise die Gefahr zu groß, dass er sich in den Vordergrund drängt und sein eigener Gast ein bisschen untergeht dabei?
Es gibt keine allgemeingültige Antwort auf die Frage. Also das ist von Format zu Format unterschiedlich. Ich schätze als Hörer und auch als Macher bei einem Gespräch schon, dass es zwischen zwei Menschen stattfindet. Natürlich mit verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Erwartungshaltungen. Also ich brauche keinen Moderator, der sich selbst wichtiger und toller findet als den Gast. Aber ich brauche auch keinen Moderator, der... Ich hatte neulich eine Sendung, das war furchtbar, das war... Wer war das? Das war irgendeine Autorin oder so, die so von ihrer Wirkung überzeugt war und auch vollkommen zu Recht. Ich habe meine Fragen gestellt, aber es kam nie zu einem Nachklapp. Danach habe ich gesagt, für die Sendung hättet ihr mich nicht gebraucht. Dann nehmt die 5 Fragen, die ich aufgeschrieben habe und legt die ihr vor, das macht ihr auch alleine. Also ich brauche schon einen Mensch auf beiden Seiten sozusagen des Tisches oder des Mikrofons. Und wie profiliert der dann ist, Gott nu, das ist dann wieder eine Frage des Formats und dessen, was möglich ist. Also ich glaube schon, dass eine der Stärken von unserem 1:1 das ist, dass da inzwischen, glaube ich, insgesamt, ich weiß es nicht, 7 oder 8 ganz unterschiedliche Moderatoren sitzen, die zum Großteil aber als Charaktere schon auch wahrnehmbar sind. Also das kriegen wir auch zurückgespiegelt, wieder der Parisius oder wieder der Bogdan. Also das ist schon wahrnehmbar, aber ich glaube in einem Bereich, wo es möglicherweise nicht nervt. Wenn einer, für mich als Hörer, wenn einer brillant ist, dann brauche ich auch keinen Gast, dann soll der monologisieren.
Haben Sie irgendeine Erklärung dafür, warum Menschen anderen Menschen beim Reden so unglaublich gerne zuhören? Also ich habe einfach mal geschaut, wenn ich dann noch Fernseh-Talkshows und Radio-Talks und reine Wortformate mal großzügigerweise mit dazu rechne, dann stelle ich fest, man kann sich den ganzen Tag damit beschäftigen, anderen Menschen dabei zuzuhören, wie sie reden. Und dann denke ich mir immer, was ist daran so faszinierend? Also nicht, dass ich es nicht gelegentlich auch mal ganz gerne tue, aber das muss ja ein unglaublich großes Publikum geben von Leuten, die anderen gerne beim Reden zuhören.
Tun sie es nicht?
Also
wenn ich...
Es kommt sehr aufs Gespräch an.
Also wenn ich mich dafür entscheide, so ein Programm zu hören, ist immer die Frage der Auswahlmöglichkeiten. Ich kann ja inzwischen, wir merken das ja auch im Erfolg unseres Podcasts, dass das ja auch sehr stark zeitversetzt und so weiter ist. Wie Radio, wenn wir einmal bei der linearen Ausspielung bleiben, dann ist Radio ja ein auch tageszeitlich gebundener Begleiter. Und wenn ich weiß, um 4 läuft 1:1 der Talk und ich höre das ganz gerne, dann kann das auch was sein, was wie ein Zeitzeichen einrastet und mich einfach immer eine bestimmte Strecke meines Weges und meines Tages begleitet. Sei es zum Beispiel beim Nachhausefahren von der Arbeit oder wo auch immer. Ich glaube, dass die Form Talk, speziell in der Form, wie wir das bei 1:1 machen, Menschen auch erleichtert, zwischendurch ein- und auszusteigen. Was ich natürlich höchst bedauerlich finde, weil die sollen sich gefälligst die Sendung von Anfang bis Ende an. Aber es ist tatsächlich möglich oder sollte möglich sein, auch wenn du um 3:45 ins Auto steigst, dass du trotzdem nicht ausgeschlossen bist. Und ich glaube, jetzt wäre bei der Frage der Alternativen, ich glaube, wenn ich mir dann ein Hörspiel, also wenn, angenommen, ich will Wort hören und angenommen, ich stolpere dann im Radio in ein Hörspiel oder in ein Hörbuch oder in ein brillantes Feature und Essay, die wir ja auch alle haben, ich glaube, wenn es da dann 3:15 ist, komme ich möglicherweise nicht mehr rein. Und in einen Talk, jedenfalls mit unseren Ansprüchen, es gibt ja auch ganz andere Talks, wo sie sagen, um Gottes Willen, da muss man von vorne rein. In unseren Talk kommt man da rein und kann das mitlaufen lassen und kann das lauter drehen. Und im Zweifel aber, wenn man um 10 vor schon zu Hause angekommen ist, sagten sie, na gut. Wir freuen uns am allermeisten natürlich, wie alle Radiomacher, über die, die uns dann schreiben, ich bin extra noch im Auto sitzen geblieben.
Wie ist denn das, wenn bei einem Format wie Ihrem Talk-Format, merkt man da die gestiegene Bedeutung von Podcasts? Weil, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, solche reinen Wortprogramme höre ich inzwischen fast nur noch on demand als Podcast, weil das kann ich mir beim Joggen im Auto oder sonst wo reintun. Ich muss nicht im Auto sitzen bleiben, weil ich mir denke, was wird der Parisius jetzt noch als abschließende Frage stellen? Also eigentlich müsste ja Podcast etwas sein, wo Sie in der Redaktion alle Hurra rufen und sagen, endlich das Ding, das unserem Format gerecht wird.
Ja, ich kann Ihnen da jetzt keine Zahlen sagen, weil ich es einfach nicht weiß. Ich kann Ihnen nur sagen, dass in den Podcasts-Ranking des Bayerischen Rundfunks diese Sendung vergleichsweise weit oben steht. Verglichen auch mit Podcasts von wesentlich reichweitenstärkeren Programmen wie Bayern 3 oder Bayern 1. Also es wird offensichtlich gern genommen. Wir hören das auch sehr oft und freuen uns.
Ich habe eine interessante Debatte mit Radiokollegen, also mit Talk-Kollegen noch mitgekriegt, die sich furchtbar darüber echauffiert haben, dass die Leute jetzt auf Clubhouse so viel talken. Und da hat dann eine Kollegin mal irgendwie einen langen Beitrag geschrieben, hat gesagt, das wäre so der Untergang der Radiokultur, weil die gelernte, die gute Moderation würde entwertet, weil sich die Leute jetzt auf einmal wahllos bei Clubhouse irgendwie querbeet unterhalten würden. Frage 1, sehen Sie es auch so? Frage 2 führt mich so ein bisschen zur Zukunftsperspektive des Formats Audio. Erleben wir gerade erstaunlicherweise wieder eine Renaissance dieses Themas? Also wenn ich mir überlege, Facebook, Twitter, Clubhouse, die wollen jetzt alle irgendwie solche Rooms machen, in denen die Leute reden können. Podcasts sind auf einmal wahnsinnig populär geworden und auf einmal stellen wir fest, die Leute hören offensichtlich gerne zu. Kann das sein, dass wir da gerade bei der Audiowelle erst am Anfang stehen, weil die Leute sagen, wow, Kopfhörer rein und ich kann immer gut zuhören?
Also in den 35 Jahren, die ich Radio mache, ist Radio, weiß ich nicht, sicher 5 oder 6 Mal schon gestorben und irgendwie zuckt es immer noch. Ich glaube, dass Radio sich heute auf, um erfolgreich zu sein und reichweitenstark zu sein, auf andere Stärken fokussieren muss als möglicherweise vor 25 Jahren, als es ganz viele andere Wege noch nicht gab. Ich glaube natürlich, dass wir im Radio, was ist eigentlich das Radio? Also ist ein Podcast auch Radio, wenn es zu einem Radiosender kommt? Oder ist es dann... Ich glaube, dass es einfach eine andere Konkurrenzsituation gibt, unter der aber zunächst mal Wortprogramme nicht so leiden, sondern vielmehr Musikprogramme leiden, weil Elton John singt bei Spotify genauso. Und weil die technischen Möglichkeiten, je mehr sie das ins Auto transportieren können, je mehr sie das unterwegs dabei haben, ja, wenn ich Musik hören will, warum soll ich mir dann das Gelaber von dem Fritzen anhören? Also da ist, glaube ich, der Konkurrenzkampf sehr viel größer. Die Wortprogramme, glaube ich, sind relativ stabil und wenn jetzt etwas kommt, wie Clubhouse, ich war da ein einziges Mal, weil es mich interessiert hat, seitdem... Könnten wir wieder reinschauen. Dann sollte uns Radiomacher oder gerade Wortradiomacher das sehr aufmerksam machen und mal gucken und überlegen, warum ist das plötzlich so erfolgreich, beziehungsweise was können die eigentlich, was wir nicht können. Und als jemand, der seit Jahrzehnten Call-In-Shows macht, sage ich, dass zum Beispiel eine Stärke, die Radio hat, die wir im Tagesgespräch ja auch haben, nur wenn ich abends irgendwann stundenlang Auto fahre oder so, ich höre in unserem Radiobar keinen Radiosender mehr, den ich anrufen kann, wo mit mir gesprochen wird. Wo natürlich gibt es dann ein klasse Hörspiel auf Bayern 2, ein Feature, weiß der Geier. Nur so dieses Gefühl, und das ist was, das halt nur Radio kann. Du da im Radio. Und ob ich den nur anrufe oder ob ich mich drüber wegschmeiße, was für Idioten da anrufen oder was auch immer. Und sowas Ähnliches ist ja offensichtlich Clubhouse. Und wenn das plötzlich so funktioniert, sollten Radiomacher drüber nachdenken, Moment, warum machen wir das im Radio nicht oder so wenig? Das finde ich einen interessanten Nutzreim. Und so können sich diese unterschiedlichen Formen möglicherweise auch befruchten. Und die Frage beim Radio ist halt immer die, wie klein kann kann das Publikum am Ende sein durch die große Diversifizierung, dass sich das alles noch rechnet und darstellt. Ich habe neulich mal, das war nicht Clubhouse, sondern es war, weiß ich nicht, YouTube, wie auch immer, irgendeine Live-Buchpremiere mir angeschaut von einem Studiogast, den ich ein paar Tage später hatte. Das war hochkarätig besetzt, da saß Frau Wagenknecht, der Konstantin Schreiber war es von der Tagesschau, der so einen Roman jetzt auch geschrieben hat. Es war hochkarätig besetzt, da saß Frau Wagenknecht und er, der auch nicht ganz unbekannt ist, bei irgendeinem großen Verlag, fragen Sie mich nicht mehr wem, und haben also eine Stunde miteinander geredet. Dummerweise, vielleicht bin ich da auch zu naiv, haben sie aber auch eingeblendet und es wurde eingeblendet, wie viele Leute zugeschaut haben. Und es waren 23. Einer davon war ich und ich war nur halb freiwillig da, weil halb professionell. Mei, wie klein, wie spitz kann sowas sein? Wie viele Leute gehen in so einen Clubhouse-Chat? Wie viele andere massenkompatible Hörer kann ich verschrecken durch einen Talk im Radio und kann aber trotzdem überleben? Das sind die Fragen, die sich die Leute, die Programme verantworten, dann stellen müssen.
Also liebe Hörer von Satzzeichen, falls Sie zufälligerweise mal demnächst wieder auf Clubhouse unterwegs sein sollten, Ohren auf, vielleicht begegnet Ihnen unser heutiger Gast auch mal bei Clubhouse. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ihn bei Bayern 2 bei 1:1 der Talk hören, ist allerdings nach wie vor deutlich größer.
Deutlich größer.
Deutlich größer. Gott sei Dank. Stefan Parisius war unser Gast heute und dafür sage ich ganz herzlichen Dank.
Dankeschön, es war sehr spannend.